Was lange währt. Am vergangenen Donnerstag haben die 27 Regierungschefs der Europäischen Union den EU-Reformvertrag unterzeichnet. Ein Projekt, das auch von den Kirchen seit Jahren forciert wurde. Die Union ist jetzt demokratisiert worden, sagt Franz Eckert, EU-Spezialist der österreichischen Bischofskonferenz und seit 15 Jahren Mitglied der Rechtskommission bei der COMECE in Brüssel, den Bischofskonferenzen der EU-Länder. Seine weltweite Leuchtkraft hat Europa, weil es den Menschen in den Mittelpunkt stellt, betont Eckert. Das zeige besonders die neue Grundrechtecharta.
Die Uridee war, dass man hier diesen Konflikt endgültig vernäht durch wirtschaftliche Verflechtungen. Das hat man gemacht und das hat erstens dazu geführt, dass jahrzehntelang die Wirtschaft das Übergewicht hatte und die Union doch eigentlich eine Wirtschaftsunion war. Hier war ein Korrektiv notwendig. Mit wirtschaftlichen Parametern allein lassen sich die Dinge nicht mehr steuern. Ich komme gerade aus China zurück, wo jetzt plötzlich wieder die Religionen durchaus favorisiert werden, weil man halt draufgekommen ist, wie Voltaire schon gesagt hat, ohne Religion kann man nicht einmal ein Dorf regieren.
Wie kommt es denn zu diesem Wandel und der hohen Akzeptanz der Kirchen- und Religionsgemeinschaften gerade jetzt? Sie wissen ja selbst aus Ihrer Erfahrung bei der COMECE, dass eine Dialogklausel oder die Grundrechtecharta noch vor 10 Jahren unmöglich gewesen wären.
Schauen Sie, die Politiker haben ein blitzendes und eigentlich doch sehr schön lackiertes Automobil konstruiert. Aber sie haben das Benzin nicht. Und ohne Benzin fährt das Auto zwar aber nur bergab. Und das weiß man jetzt. Und es ist überhaupt keine Frage, dass man ein gigantisches Werk, wie es diese Union ist, das ja seitdem die Welt besteht, noch niemals haben sich 500 Millionen Menschen ohne einen Schuss Pulver zusammengefunden. Das ist etwas Ungeheures. Aber das lässt sich nur dann, ich sage jetzt, zum Blühen bringen, wenn es, ich würde sagen, moralische Leitlinien gibt, die nicht nur in Gesetzen festgehalten werden. Wenn eine Union mit 500 Millionen Menschen alles verordnen würde, entsteht eine Riesendiktatur und das Ganze zerbricht. Wenn aber man davon ausgeht, dass die Menschen, die da drinnen sind, freiwillig sich miteinander in einer menschlichen Weise verständigen sollen, dann braucht das dazu mehr als ein Gesetzeswerk. Aber das liegt auch in der Zeit und es liegt in der Riesenenttäuschung über das Versagen des Neoliberalismus als alleinige Ordnungsmacht. Daher ist die heutige Situation für die Kirche überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das hat auch dazu geführt, dass man natürlich eine Gesprächsbasis gebraucht hat.
Trotz der Aktivitäten der Kirche, Europa bleibt doch für die Bürger noch weit weg. Ist die Europabegeisterung der Bischöfe denn auch die der Gläubigen?
Die Information der Bevölkerungen liegt durchaus im Argen. Das liegt auch daran, dass wir überall in die nationalen innenpolitischen Scharmützel einbezogen werden. Daran ist ja der Verfassungsvertrag gestorben. Nicht etwa an seiner Konsistenz, sondern daran, weil halt die Franzosen und die Holländer innenpolitische Probleme austragen wollten. Und das führt halt dann dazu, dass das nicht geht. Das ist eine ganz große Aufgabe der Kirche, die ja nicht in den Verdacht kommen, Parteipolitik zu betreiben, dass man hier endlich mit großer Geduld versucht, dieses Informationsdefizit, das ja zu Unsicherheit führt, auszutrocknen. Das ist ein Prozess, der jahrelang dauern wird. Das geht nicht so, dass man einfach ein paar Leute durch die Lande schickt, sondern das muss mit großer Geduld, mit großem Regelmaß, muss das betrieben werden. Das geht so weit, dass wir natürlich auch in den Priesterseminaren, in den Diakonsausbildungen, in den Religionslehrerausbildungen die Leute darauf vorbereiten müssen. Denn alles, was man nicht wirklich durchschaut, wirkt bedrohlich. Dazu kommt, dass die EU immer wiederum draufzahlt, weil man die Rechtswirkungen der EU mit der Globalisierung verwechselt. Obwohl das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat und die Globalisierung uns noch in einer ganz anderen Weise zerzausen würde, wenn es die EU nicht gäbe. Und das alles führt zu einer Desinformation, die natürlich auch zu einer Demotivation zu sich bringen muss. Das ist völlig klar. Das muss er mit riesiger Geduld nach und nach halt aufarbeiten. Und wir sind sicherlich nicht, und das wäre ja auch völlig verkehrt, ein Einheitsbrei geworden. Wir sind nicht eine Dampfwalze, die über die Wiesen drüber fährt und sagt, jetzt sind zwar die Blumen hin, aber dafür ist alles schön glatt. Das ist ja das Wesentliche, dass man diese Eigenheit, um nicht zu sagen Eigenbrötelei der Länder und Regionen eben nicht zerstört hat, sondern die sind halt geblieben und daher gibt es verschiedene große Wohnungen. Es gibt natürlich Korridore, hoffentlich keine Falltüren. Also, aber jedenfalls ist es ein Haus, in dem man leben kann, ohne die eigene Identität zu verlieren. Und da ist, weiß Gott, Gefahr genug in der Welt.
Das Haus Europa. Welche Ausbauten oder Renovierungsarbeiten stehen denn jetzt Ihrer Meinung nach an? Zum Beispiel die Migrationspolitik nagt ja durchaus auch an der Bausubstanz.
Die ganze Welt, aber insbesondere Europa, hat sich der Kindesweglegung schuldig gemacht, indem wir das Afrika einfach vergessen haben. Und das ist eine schauerliche Schuld, die wir haben. Wir wissen von Afrika eigentlich gar nichts, außer dass man sich dort entweder schwarz oder weiß die Rohstoffe abholt, was ja jetzt die Chinesen machen, zur Wut der Europäer. Das heißt, dass wir verstehen müssen, dass nicht bei den Grenzen der Europäischen Union die Welt aufhört, sondern dass man eine Art Vorgartensystem schaffen wird müssen. Das betrifft alle Uferstaaten, die südlichen Uferstaaten des Mittelmeers, weil dort natürlich die Grenze besonders offen ist. Und das schafft auch eine ganz besondere Problematik im Verhältnis zur Türkei. Denn wenn man sich überlegt, dass östlich der Türkei der Nahe Osten, da muss man sagen, wir müssen da versuchen, unsere Verantwortung über die EU-Grenzen hinauszusehen. So glaube ich, könnte es sein, dass das ganze Haus auf Sand gebaut ist.
Was steht also an? Erfüllung der Hausordnung oder Beseitigen des Bauschutzes?
Die dringendste Aufgabe ist, wir sagen, wir haben also jetzt den Stock draufgebaut, wir haben die Fassade ein bisschen repariert, aber das Haus ist jetzt natürlich voller Dreck, wie immer nach einem Bau. Jetzt müssen wir mal zusammenreimen, wir müssen motivieren, wir müssen informieren, wir müssen den Menschen Gelegenheit geben, die EU lieb zu haben. Ich sage das mit vollem Bewusstsein. Denn was man nicht lieb hat, wird man letzten Endes auch nicht schätzen. Und ich meine, wenn jetzt der Reformvertrag unter Dach und Fach ist und wenn der endlich ratifiziert sein wird, dann wird man sagen können, wir sind einen großen Schritt nach vorn gegangen. Da müssen wir mal schauen, dass wir in dem Haus leben und dann bauen wir weiter.
Das Gespräch führte Birgit Pottler.